Viertes Kapitel. Wir drei gehen ins Harry Lauder. Mit Barry ist alles klar. Dick erklärt ihm die Sachlage und beide geben sich die größte Mühe, sich um mich zu kümmern. Barry hat mir ein umfangreich kommentiertes Compilation-Tape gemacht und Dick formuliert jetzt jede Frage 4 oder 5 Mal um, statt der üblichen 2 oder 3 Mal. Und sie haben mehr oder weniger darauf bestanden, dass ich zu einem Gig mitkomme. Das Lauder ist ein riesengroßer Pub mit einer so hohen Decke, dass sich der Zigarettenqualm wie eine Zeichentrickwolke über den Köpfen ballt. Es ist schäbig und zugig, aus den Sitzbänken hat man die Füllungen gerissen. Das Personal ist mürrisch, das Stammpublikum ist entweder furchterregend oder bewusstlos. Die Toiletten sind feucht und stinkig, am Abend gibt's nichts zu essen, der Wein ist lachhaft schlecht, das Bitter hat so viel Kohlensäure und es ist viel zu kalt. Mit anderen Worten, ein stinknormaler Pub im Londoner Norden. Wir kommen nicht so oft hierhin, obwohl er gleich die Straße runter ist, aber die Bands, die hier gewöhnlich spielen, gehören zu der Sorte katastrophaler Zweitliga-Punk-Bands, die man auf keinen Fall sehen möchte und wenn man sie Hälfte seines Einkommens dafür geben müsste. Manchmal aber, wie zum Beispiel heute Abend, haben sie einen obskuren amerikanischen Folk- oder Country-Künstler, dessen gesamte Fangemeinde im VW-Käfer anreisen könnte. Der Pub ist fast zu einem Drittel voll, was ziemlich viel ist. Und als wir reingehen, weist uns Barry auf Andy Kershaw und einen Kerl hin, der für Time Out schreibt. Hipper kann es im Lauder nicht zugehen. Die Frau, wegen der wir gekommen sind, heißt Mary LaSalle. Sie hat ein paar Soloplatten auf Indie-Labels veröffentlicht und Nancy Griffith hat mal einen ihrer Songs gecovert. Dick sagt, sie wohne jetzt hier. Er hat irgendwo gelesen, dass sie glaubt, England sei empfänglicher für ihre Art von Musik, was vermutlich heißt, dass wir eher freundliches Desinteresse als offene Feindseligkeit an den Tag legen. Es sind jede Menge männlicher Singles da. Single nicht im Sinne von unverheiratet, sondern Single im Sinne von keine Freunde. In einer solchen Gesellschaft wirken wir drei, ich übellaunig und einsilbig, Dick nervös und schüchtern, Barry umgänglich wie selten, wie ein ausgewachsener, feuchtfröhlicher Betriebsausflug. Es gibt keine Vorgruppe, nur eine miese PA, aus der geschmackvoller Country-Rock dudelt, und die Leute stehen mit ihren Pints in der Hand herum und lesen die Handzettel, die ihnen beim Reinkommen aufgedrängt wurden. Mary LaSalle kommt um 9 auf die Bühne, wenn man das so nennen will. Ein paar Meter vor uns befinden sich eine kleine Plattform und ein paar Mikrofone. Um 8:55 bin ich zu meiner ausgesprochenen Verwirrung und Beschämung in Tränen aufgelöst. Und die Gefühlsleere, in der ich die letzten paar Tage gelebt habe, ist verschwunden. Es gibt viele Songs, um die ich einen großen Bogen gemacht habe, seit Laura weg ist. Aber der Song, mit dem Mary LaSalle beginnt, der Song, bei dem ich weinen muss, zählt nicht dazu. Der Song, bei dem ich weinen muss, hat mich nie zuvor zum Weinen gebracht. Ehrlich gesagt musste ich bei dem Song, bei dem ich jetzt weinen muss, normalerweise kotzen. Es war ein Hit, als ich auf dem College war, und Charlie und ich pflegten die Augen zu rollen und uns einen Finger in den Hals zu stecken, wenn irgendwer ihn an der Musikbox drückte. Der Song, bei dem ich weinen muss, ist Mary LaSalles Version von Peter Frampton's »Baby, I Love Your Way«. Man stelle sich vor, mit Barry und mit Dick in seinem Lemonhead-T-Shirt zusammenzustehen, eine Coverversion eines Peter Frampton-Stücks zu hören und loszuflennen. Und damit ist es nicht getan. Mary LaSalles Version von »Baby, I Love Your Way«. »Ich weiß, dass ich diesen Song nicht mögen sollte, aber ich tue es«, sagt sie am Schluss mit frechem Lächeln, stürzt mich in zwei einander offensichtlich widersprechende Zustände. A. Ich vermisse Laura plötzlich mit einer Heftigkeit, von der ich in den letzten 4 Tagen nichts bemerkt habe. Und B. Ich verliebe mich in Mary LaSalle. Solche Sachen passieren. Sie passieren zumindest Männern. Es ist nicht leicht zu erklären, aber es hat auch seine innere Logik. Mary ist hübsch, mit diesem typisch amerikanischen, kaum merklichen Silberblick, und sie ist charmant, soweit ich das beurteilen kann, und hat durchaus Talent. Als sie erstmal Peter Frampton hinter sich hat, hält sie sich an ihre eigenen Stücke, und die sind gut, anrührend, witzig und sensibel. Mein Leben lang wollte ich einmal mit einer Musikerin ins Bett, nein, eine Beziehung haben. Ich wollte, dass sie zu Hause Songs schreibt und mich nach meiner Meinung fragt, vielleicht einen unserer privaten Scherze in den Text einbaut, dass sie mir in den Liner Notes dankt, vielleicht sogar ein Foto von mir auf dem Innencover bringt, irgendwo im Hintergrund. Und ich wollte ihr bei ihren Auftritten aus dem Hintergrund vom Bühneneingang aus zusehen. Das mit Mary ist also nur zu verständlich. Das mit Laura ist etwas schwieriger zu erklären, aber ich denke, es ist Folgendes. Sentimentale Musik hat diese großartige Gabe, einen irgendwohin zurückzuversetzen, während sie einen gleichzeitig vorantreibt, so dass man zur selben Zeit wehmütig und optimistisch wird. Mary ist der optimistische, nach vorn gerichtete Part, vielleicht nicht notwendigerweise gerade sie, aber jemand wie sie, irgendjemand, der eine Wende in mein Leben bringen kann. Genau das ist es. Ich glaube immer, Frauen könnten mich retten und einem besseren Leben zuführen, mich umkrempeln und erlösen. Und Laura ist der rückwärtsgewandte Part, der Mensch, den ich zuletzt geliebt habe. Und wenn ich diese süßen, klebrigen Gitarrenakkorde höre, lasse ich die Zeit neu aufleben, die wir miteinander verbracht haben. Und ehe ich mich versehe, sitzen wir zusammen im Auto und versuchen, die Gesangsharmonien von Love Hurts zu treffen, singen völlig falsch und lachen. Im wirklichen Leben haben wir das nie gemacht. Wir haben niemals im Auto gesungen und wir haben niemals gelacht, wenn wir etwas falsch machten. Darum sollte ich zurzeit keine Popmusik hören. Heute Abend ist es eigentlich einerlei. Entweder könnte Mary mich ansprechen, wenn ich gehe, und mich fragen, ob ich Lust hätte, essen zu gehen, oder ich könnte nach Hause gehen und Laura dort vorfinden, die Tee trinkt und nervös auf Vergebung wartet. Beide Tagträume klingen gleich verführerisch, und beides würde mich sehr glücklich machen. Mary macht nach etwa einer Stunde eine Pause. Sie sitzt auf der Bühne und trinkt in großen Schlucken Budweiser aus der Flasche. Ein Typ kommt mit einem Karton voll Kassetten und stellt ihn neben ihr auf die Bühne. Wir kaufen ja alle eine ab, und zu unserem Entsetzen spricht sie uns an.
»Hey, amüsiert ihr euch?«
Wir nicken.
»Schön, ich mich nämlich auch.«
»Schön«, sage ich, und mehr fällt mir in diesem Moment nicht ein.
»Gefällt's dir?«
fragt Barry. »Nicht schlecht, mir wäre das nie eingefallen.«
»Es geht. Hey, ihr Jungs müsstet das eigentlich wissen. Gibt es hier in der Ecke gute Plattenläden, oder muss ich dafür ins West End?«
»Warum beleidigt sein? Wir sind die Sorte Typen, die sich mit Plattenläden auskennt. So sehen wir aus und so sind wir auch.« Barry und Dick überschlagen sich fast im Bemühen, es zu erklären.
»Er hat einen Championship Vinyl. Wir arbeiten da. Er wird dir gefallen. Kommt vorbei.«
Sie lacht über diesen Sturm der Begeisterung.
»Was verkauft ihr?«
»Ein bisschen von allem, was taugt. Blues, Country, alten Soul, New Wave. Hey, klingt spitze.« Jemand anderes will mit ihr sprechen, also lächelt sie uns freundlich zu und wendet sich ab. Wir gehen zurück an unseren Platz.
»Wieso habt ihr ihr vom Laden erzählt?«, frage ich die andere.
»Ich wusste nicht, dass das geheime Informationen sind«, meint Barry. »Ich meine, ich weiß, dass wir keine Kundschaft haben, aber ich hielt das für einen Missstand, nicht für eine Geschäftsstrategie.«
»Ich weiß, dass ich mich dumm anstelle, aber ich möchte nicht, dass sie in meinen Laden kommt. Wenn sie in den Laden käme, könnte ich wirklich anfangen, sie zu mögen, und dann würde ich unentwegt darauf warten, dass sie kommt. Und wenn sie dann käme, wäre ich nervös und linkisch und würde sie schließlich auf eine tollpatschig umständliche Art auf einen Drink einladen. Und entweder würde sie meine Absicht nicht erfassen und ich käme mir wie ein Idiot vor, oder sie würde mich kalt abweisen und ich käme mir wie ein Idiot vor. Scheiße. Ich hasse diesen ganzen Mist. Wie alt muss man werden, bis das aufhört?« Als ich nach Hause komme, sind zwei Mitteilungen auf dem Anrufbeantworter. Eine von Lauras Freundin Liz und eine von Laura. Sie lauten so. Erstens:
»Rob, Liz hier. Wollte nur mal hören, ob du okay bist. Ruf uns mal an. Ich bleibe neutral, vorerst. Alles Liebe, tschüss.«
Zweitens: »Hi, ich bin's. Ich brauche noch ein paar alte Sachen. Kannst du mich morgen auf der Arbeit anrufen? Danke.«
Verrückte könnten alles Mögliche aus beiden Anrufen herauslesen. Geistig Gesunde kämen zu dem Schluss, dass die erste Anruferin herzlich und teilnehmend ist und dass man der zweiten am Arsch vorbeigeht. Ich bin nicht verrückt.
Ooh, baby, I love your way every day. I wanna be with you night and day.